Permanente muss man dann aber auch immer umschwenken in die Wählerkritik. Ihr wählt das ja. Und ihr entscheidet euch dafür.
Und jetzt heißt es wieder Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und das ist doch ganz schön, wie subtil und zugleich auf die 12 sie uns damit sagen, dass Klimaschutz jetzt wieder egal geworden ist.
Wo dann ein Präsident mal eben sagt, das sind jetzt die Zölle und that's it. Bei uns ist Streit und Diskutieren und Drama und Soap.
Ich bin sehr dafür, dass wir wach bleiben und dass wir nicht zulassen, dass wir empörungsmüde werden.
Vielleicht ist das gar nicht schlecht, dass mir das Angst macht. So unangenehm dieses Gefühl Angst ist, es gibt wenig, was Menschen schneller und mehr aktiviert.
Von der Meinungsfreiheit gedeckt. Man darf halt auch einfach Arschlochmeinungen haben in Deutschland. Was im Grunde auch ein Gericht sehen könnte, ist, dass, ich sage es jetzt mal ganz blöd, aber die Nazis von heute sehen anders aus als die von früher. Ja.
Was war, können wir nicht mehr ändern. Aber es darf nie wieder geschehen. Und ihr müsst dafür sorgen.
Extra 3. Bosettis Woche.
Wir können das schaffen.
Habt ihr das gehört? Herr Merz hat seine innere Angela gechannelt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und bei mir, zumindest digital, ist heute die Antwort auf eine Frage, die Günther Jauch regelmäßig im Fernsehen stellt. Er wird Millionär, beziehungsweise ist es geworden. Außerdem ist er Psychologe, Bestsellerautor und Podcast-Host, ist ja mein Lieblingswort, Podcast-Host. Leon Windscheid ist heute da. Hallo.
Hallo Sarah, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich sehr. Wo bist du eigentlich?
Ich sitze wieder in meinem kleinen Zimmerlein in Münster, wo ich mir ein Podcast-Studio eingerichtet habe als Podcast-Host, wie du das so schön gesagt hast. Komme aber quasi noch brühfrisch aus dem Frankreich-Urlaub. Ich hatte letzte Woche den großen Luxus, nichts zu tun zu haben und habe mir das Wohnmobil, wie es liebevoll bei uns in der Familie Womo genannt wird, von meinen Eltern geschnappt. Bin nach Südfrankreich in die Cevennen zu einem ganz kleinen Dörfchen, wo ich seit 30 Jahren mit denen schon als Lehrerkind hingefahren bin zum Zelten im blauen Opel Kadett und jetzt halt eben Luxus-Wohnmobil. Also luxuriös ist es nicht und habe dann wirklich eine Woche komplett gechillt. Siedler von Catan gespielt, Ziegenkäse gegessen, in diesen eiskalten Fluss bin ich gesprungen und entsprechend sitze ich hier total entspannt und freue mich.
Oh mein Gott, das ist schön. Ich freue mich sehr für dich. Ich bin auch ein bisschen neidisch. Du hast es so schön beschrieben. Ich bin ein bisschen neidisch. Aber das ist toll. Das ist toll, weil Entspannung im Angesicht der Weltlage ist doch immer was Gutes. Sag mir kurz, dieses Podcast-Studio, das du dir eingerichtet hast, ist das so eine Corona-Nachwirkung?
Nee, das war tatsächlich später. In der Corona-Zeit habe ich noch mit meinen 4 besten Freunden in der 5er-Jungs-WG gewohnt. Jetzt bin ich langsam in so ein Alter gekommen, wo mit Mitte 30 man sich freut, wenn nicht mehr auf jedem Glas, was im Schrank steht, so ein Bierlogo aus so einer Bar ist, wo man das geklaut hat. Und dann wohne ich jetzt hier in einer eigenen Wohnung und habe jetzt hier ein Zimmer mit so ganz furchtbar aussehenden Paneelen. Die sehen so aus wie Poco Teppich Domäne oder XXL Lutz, so ein pfiffiges Raumelement, habe ich dir an die Wand gestellt, damit es nicht hallt und sonst ist es eigentlich nichts, aber es ist noch relativ frisch und deswegen stinkt es auch noch komplett nach diesen Plastikelementen in diesen Raumtrennern, die hier, furchtbar, ja, aber der Ton ist gut, hoffe ich.
Der Ton ist super. So. Und sagen wir mal, also nicht, dass ich dir das jetzt wünschen würde, aber wenn du jetzt so mitten in der Aufnahme irgendwie vor lauter Gestank ohnmächtig wirst, es würde dem Podcast doch so eine gewisse Dramatik verleihen, die er sonst nicht hat. Weißt du? Sonst ist es immer alles so harmonisch.
Haben ja damit jetzt einen krassen Cliffhanger. Wie lange halte ich durch?
Wie lange hältst du durch? Ich habe auch nur gefragt, weil dieses Zuhause-Studios einrichten, das ist ein bisschen so ein Corona-Ding, ne? Unter Medienmenschen habe ich das Gefühl, dass das viele, viele gemacht haben. Und das ist so ein bisschen das, was für die restliche Bevölkerung das Corona-Haustier war. Ne? Also ganz viele, die dann, weil sie mehr zu Hause waren, plötzlich dachten, jetzt brauche ich ein Haustier. Und ich glaube, ich kenne überhaupt keine Zahlen, das ist jetzt komplett gefühltes Wissen, ne? Aber ich habe das Gefühl, einige davon, sagen wir mal, wollten dann vielleicht ihre Haustiere, als Corona vorbei war, dann auch gar nicht mehr unbedingt haben. Ist überhaupt nicht unser Thema, aber spannend auch, können wir auch eine Stunde drüber reden.
Absolut, absolut. Ich bin ja immer wieder fasziniert, was diese Pandemie mit uns gemacht hat und gleichzeitig unglaublich froh, dass sie vorbei ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Kopf ist so jedes Mal, wenn es wieder um die Pandemie geht und wenn es jetzt auch heißt, wir müssen das alles nochmal aufarbeiten, so die politischen Entscheidungen und den Umgang mit den Maßnahmen, verstehe ich alles gut. Aber so auf so einer persönlichen Ebene sage ich, ey, bitte weg damit. will ich nie wieder von hören. Irgendwie ein Giftschrank in meinem Kopf. Und all die Podcast-Studios, die gebaut wurden und Corona-Haustiere, die gekauft wurden und auch Drucker. Alle haben plötzlich ein Homeoffice gebraucht und brauchten irgendwie Drucker. Und die Aktien von diesen Konzernen, die Drucker verkauft haben, sind durch die Decke gegangen. Alles will ich nicht mehr.
Keine Ahnung, ich kann das total nachvollziehen. Es ist, ich finde, auch wenn es nicht unser Thema heute wäre, ursprünglich ist es völlig egal. Es ist ja ein hochpolitisches Thema. Und es ist auch ganz interessant, dass sich diese Corona-Müdigkeit schon, also die wird bei dir ja auch schon eine ganze Weile da sein. Bei mir ist das auch so. Und ich glaube, bei ganz, ganz vielen ist es so. Und diejenigen, die aber nicht müde werden, über dieses Thema zu reden, und die deswegen auch sehr stark versuchen, diese Aufarbeitung zu dominieren, das sind eben die, die eigentlich gar nicht an das Virus glauben, ne? Oder die halt irgendwie sagen, oh, man hätte, weil vernünftige Aufarbeitung ist natürlich wichtig, und aber nicht so sehr in Bezug auf, wer ist jetzt wie schuld und wer hat da was falsch gemacht, weil es ist auch normal, dass in der Pandemie was falsch läuft, sondern in Hinblick auf die Zukunft, ne? Weil es ist ja jetzt nicht gesetzt, dass das die letzte Pandemie ist, ne, für immer. Deswegen ist es ja gut zu gucken, was man da besser machen kann. Aber ich habe das Gefühl, dass so ein großer Versuch da ist von Leuten, die eigentlich die Gefährlichkeit dieses Virus leugnen und eigentlich nur sagen, ach, Corona-Diktatur und ihr habt mitgemacht und ihr seid schuld und ihr, weiß ich nicht, ne? Dass die nicht müde werden und sich da immer, immer weiter dran klammern und dann versuchen, diese Aufarbeitung so, also diese ganze Geschichte so umzudeuten. Und das finde ich auch allgemein in Bezug auf gesellschaftliche Debatten ein ganz interessantes Phänomen, weil eigentlich ist es ja so, dass Geschichte von den Siegern geschrieben wird, von den Starken. Und ich meine jetzt im Großen auch, ne? Wer den Krieg gewinnt, schreibt danach die Geschichtsbücher. Und ich habe das Gefühl, bei dieser Pandemie wollen einfach die Lautesten, die mit dem meisten Durchhaltevermögen unbedingt die Geschichte so schreiben, wie sie halt für sich festgesetzt haben. Nämlich, die wollten eine Corona-Diktatur und alle unterdrücken und die Ungeimpften sind die und so, ne? Und ich bin ganz gespannt. Ich bin irgendwie so ein bisschen, ich gucke mir ja diese Serie Weltgeschehen immer so an. Ich bin ganz gespannt, wie das ausgeht. Ob das dann am Ende dann so in den Geschichtsbüchern steht.
Weltgeschehen, das ist schön. Ja, ich frage mich dabei dann immer wieder, der Sieger war eigentlich die Wissenschaft. Das ist für mich immer wieder so ein Moment, wo ich sage, in all diesen, ich mache ja Wissenschaftskommunikation, in meinem Fall ist es die Psychologie, aber ich versuche Forschung auf die Bühne zu bringen, den Menschen nahe zu bringen, verstehbar zu machen, auch so ein Stück weit für ein wissenschaftliches Mindset und Herangehen zu kämpfen. Und das ist schwierig, dieser Tage. Da muss ich nicht auf Trump sein, da kann ich auch hier in Deutschland bleiben, wo die einfachen Antworten gefordert sind. Wir werden ja gleich noch über diese Themen sprechen, wo du das Gefühl hast, ey, die Populisten haben es so viel leichter, weil sie versprechen das, was gefühlt auf der Hand liegt, aber oft dann im Hintergrund doch viel, viel komplexer ist. Und dann ist für mich eigentlich die Wissenschaft doch der große Sieger dieser Pandemie, die so viele Leben gerettet hat. Wenn wir diese Impfstoffe nicht gehabt hätten, wenn wir dieses Virus nicht verstanden hätten, wenn wir nicht erforscht hätten, wie können wir damit umgehen? Auch wenn dabei Fehler passiert sind, gerade auch in der Umsetzung, in der politischen Umsetzung, war eigentlich die Wissenschaft der Sieger. Sie hat Hunderttausende, wenn nicht Millionen Leben gerettet. Und was aber bleibt, ist diese tiefe Skepsis, dieses nicht wahrhaben wollen davon, genau das, was du beschreibst. Und das ist, ja, das macht auch mich nachdenklich. Die Staffel ist wahrscheinlich noch nicht ganz vorbei in der Serie.
Staffel ist noch nicht vorbei. Die Frage ist, ob es noch eine neue geben wird. Ja. Haben wir Lust, diese Serie weiterzugucken? Haben wir Lust, wer hat das Geld, um die noch weiter zu produzieren? Aber wir waren bei wer ist der Sieger? Und ich habe eine grundpositive Folge vorbereitet, ehrlich gesagt zu viel gesagt, weil ne, wir haben ja gar nicht, es ist ja nicht so, als wüsste ich jetzt schon, was wir sagen werden, aber ich habe auf jeden Fall die hier dabei.
Gewinner der Woche.
Wenn das nicht passt, weiß ich es auch nicht. Die Gewinner und Gewinnerinnen der Woche stellt diesmal Friedrich Merz vor.
die Aufgaben als Chef des Bundeskanzleramtes Thorsten Frey. Der erste Außenminister aus den Reihen der CDU seit fast 60 Jahren, Joe Wadefohl. Endlich wieder Wirtschaftspolitik in Deutschland zu machen, Bundeswirtschaftsministerin für Wirtschaft und Energie, Katharina Reiche. Patrick Schnieder aus Rheinland-Pfalz als Bundesminister für Verkehr, die Bildungspolitik. Karin Prien, unsere stellvertretende Parteivorsitzende, übernimmt das Ministerium. Nina Wagen wird Bundesministerin für Gesundheit. Und ich freue mich wirklich sehr, dass es mir gelungen ist, jemanden aus der Wirtschaft zu gewinnen. Carsten Wildberger wird neuer Bundesminister für Digitalisierung und Staatsmittel. Aufgabe eines Staatsministers für Kultur und Medien beim Bundeskanzler Dr. Wolfram Weimar, der beides kann.
Ja, das sind die Gewinnerinnen und Gewinner der Woche. Ist das nicht wunderschön?
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, auch von meiner Seite. Herzlichen Glückwunsch. Ach ja, das ist es jetzt so, ne? Die SPD hat jetzt auch dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Wir sind alle sind fröhlich, alles ist toll. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht so viel Lust, diese ganzen Namen durchzugehen. Mir ist aufgefallen, dass ich die nicht alle kenne. Wie ist es bei dir?
Ja, auch einige nicht. Manche kennt man dann aus den, ich habe zum Beispiel letztens eine ganz, ganz spannende Doku über die CDU geguckt, da kamen dann einige der Gesichter schon mal vor, so zum Teil nur am Rand, zum Teil dann ein bisschen prominenter, aber klar, muss aber auch dazu sagen, dass ich das öfter denke, wo haben sie den denn jetzt ausgegraben oder die hergeholt, wenn dann irgendwie die Ämter vergeben werden und du dich ja auch nicht zum ersten Mal fragst, wurde da irgendwie auf Kompetenz geguckt? So, das finde ich ist eher Standard, oder?
Ja, also wenn man, ich glaube, einer, der jetzt wirklich sehr im Vorhinein schon kritisiert wird, ist Wolfram Weimar, der Staatsminister für Kultur und Medien wird. Da habe ich jetzt auch grundsätzlich, das ist der Gründer vom Cicero. Sagen wir mal, ich habe so eine gewisse Grundskepsis dann schon auch. Ich habe ihn auch nochmal so ein bisschen recherchiert, was er so sagt. Und sagen wir mal, naja, wir können ja mal kurz darauf hören, was Ulrich Mattes zu ihm sagt.
Wolfram Weimar ist ein stramm konservativer Wirtschaftsmedienmensch. Er hat ein Sendungsbewusstsein. Vor allem Letzteres, finde ich, disqualifiziert ihn für das Amt des Kulturstaatsministers.
Also, ich weiß nicht viel über diesen Mann. Ich habe mir so ein paar Interviews mit ihm angeschaut. Und das Erste, was ich gefunden habe, war, wie er darüber spricht, dass ja über Kriminalität von Zugewanderten viel zu wenig gesprochen wird. Und das ist ja faktisch, also zu wenig gesprochen ist natürlich erstmal eine Meinungsäußerung, aber so, ne? Es ist ja faktisch falsch, dass über Kriminalität von Menschen ohne deutschen Pass oder mit Zuwanderungsgeschichte weniger gesprochen wird, sondern es wird ja proportional sehr viel häufiger darüber berichtet und dementsprechend auch häufiger darüber gesprochen. Und das darf einem Journalisten ja nun mal eigentlich nicht passieren, außer er ist halt gerade im Bildinterview, was er da zufällig war, und möchte das sagen. Das heißt, ich habe eine Grundskepsis, aber grundsätzlich denke ich so ein bisschen so, ja, okay, ich bin jetzt auch kein wahnsinnig großer Fan von den Namen, die ich kenne, aber dann überrascht mich doch mal positiv. Weißt du, was ich spannend fand? Katharina Reiche von der CDU wird ja Wirtschaftsministerin. Und das hieß immer Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und 2021, also es hieß nicht immer so, es hatte verschiedene Namen, ne? Aber zuletzt hatte es ein Energie am Schluss. Und jetzt hieß es 2021 oder seit 2021 Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und sie haben es jetzt ganz ohne Trara wieder zurück umbenannt. Und jetzt heißt es wieder Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und das ist doch ganz schön, wie subtil und zugleich auf die 12 sie uns damit sagen, dass Klimaschutz jetzt wieder egal geworden ist.
Ja, toll, das oder? Hatte man ja schon das Gefühl, in den ganzen Wahldebatten war das eher hinten angestellt. Wir haben sehr, sehr viel über Migration gesprochen und sehr viel über Klimaschutz. Und insofern interessant, dass wir dann da jetzt noch Leute haben, die dann sagen, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Ich finde das auch immer wieder spannend, aber vorbereitet, wie ich hier reinkomme, habe ich mir auch andere Folgen von dir hier schon angehört. Und da hast du ja auch schon mal gesagt, Leute, am Ende muss man dann aber auch immer umschwenken in die Wählerkritik. Ihr wählt das ja und ihr entscheidet euch dafür. Und so ein bisschen würde ich doch jetzt sagen, man bekommt, was man gewählt hat an der Stelle, oder nicht?
Ja, das stimmt. Und da ist doch interessant, also da würde mich mal deine Sicht als Psychologe darauf interessieren. Ich habe immer noch im Kopf eine Folge, die ich gemacht habe mit Helene Bockhorst. Da war Helene Bockhorst zu Gast und die Ampel war, ich weiß es nicht, irgendwo mitten in der Ampelzeit, glaube ich. Und sie hat gesagt, die menscheln ihr zu sehr. Und ich habe so gesagt, ja, also doch irgendwie gut. Ich mag das, wenn Menschen menscheln und so. Und das macht es ja auch alles nachvollziehbar. Das war aber, glaube ich, so ein bisschen, bevor es komplett auseinandergefallen ist. Und jetzt verspüre ich, also bei aller Dramatik, die sich da anbahnen könnte, wieder so eine, naja, so ein Gefühl von Langeweile, das vielleicht überschwappen könnte auf einen Großteil der Bevölkerung. Ist das was Gutes? Also irgendwie könnte Menscheln, könnte ja auch bedeuten, dass es spannend wird für die Menschen, aber ich hatte das Gefühl, es ist den Leuten einfach zu anstrengend. Die Ampel war denen zu anstrengend, mir ja auch. Weil die genervt haben mit ihren Kleinkindspielereien.
Sie haben an vielen Stellen genervt. Ich war jetzt bei Menschen auch erstmal bei was Positivem, dass man sich verbindet, dass man das Gefühl hat, man hat es dort auch mit Menschen zu tun und nicht mit irgendwelchen Politprofis, die rein ihr Business da irgendwie durchziehen, sondern dass es eben ja Menschen sind, die wir ganz bewusst ja auch wählen. Das ist ja auch eine Kernidee vom Bundestag, dass man eben Abgeordnete auch aus seiner Region dann wählt, aus seiner Stadt wählt. Deswegen fände ich jetzt Menscheln erstmal noch gar nicht so falsch. Die Langeweile, die jetzt kommen könnte, die fände ich dann eher fatal, weil ich das Gefühl habe, die entscheidende Wahl ist jetzt gar nicht die gerade gewesen, sondern das wird die in 4 Jahren sein. Und wenn sich dann die CDU jetzt schon hinstellt, ich meine, Jens Spahn war es und sagt, das Ziel muss sein, die AfD zu halbieren.
Ja, Spahn hat den März gemacht.
Von der jetzt kommenden Koalition, SPD hat ja zugestimmt, hast du jetzt gerade gesagt, ist ganz frisch raus, dann fragt man sich, ist das machbar?
Wo du gerade ganz frisch sagst, muss ich einmal noch dazu sagen, wir zeichnen am Mittwoch auf. Ne? Wir sind sozusagen aus eurer Sicht 2 Tage in der Vergangenheit.
Wobei ich auch immer dazu sagen muss, und das ist jetzt der Psychologe, den du ja gefragt hast, diese negativen Gefühle, und Langeweile ist ja eins davon, die sind nicht pauschal schlecht. Wir denken ja vielleicht sowas wie Angst oder wie Wut oder wie Scham oder Langeweile. Das wollen wir nicht. Wir wollen ein Leben voller Glück, voller Zufriedenheit, voller im Wohnmobil am französischen Flüsschen sitzen und Ziegenkäse essen. Aber das stimmt nicht. Diese negativen Gefühle, auch sowas wie Langeweile, sind eigentlich immer dafür da, solange wir psychisch gesund sind, das muss man dazu sagen, uns zu helfen. Eigentlich sogar unser Bestes zu wollen. In dem Moment, wo Langeweile aufkommt, entsteht ja im Prinzip in mir ein Zustand, der sagt, ey, du machst da etwas, du bewegst dich hier auf eine Weise in deinem Leben, die dir nicht gut tut. Machen wir es mal kleiner, nimm dir einen Job, der dir nicht gefällt. Und du merkst, ich sitze jeden Tag und gehe hier zu meiner Versicherung, es macht mir überhaupt keinen Spaß, das ist total langweilig für mich. Dann kommt die Langeweile eigentlich wie so eine Art Kompassnadel, stelle ich mir das immer vor, und boxt dich so lange links oder rechts in die Seite, bis du deine Richtung änderst, um zu sagen, ich muss das ja anders angehen. Ich kann nicht weiter diesen Status quo leben. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, in welche Richtung wird hier wer in diesem Land geboxt, geschubst von seiner Langeweile, wenn jetzt die neue Koalition kommt, wenn die neue Regierung richtig loslegt, wenn die nächsten 4 Jahre so anfangen, ins Land zu ziehen. Ist das eine gute Richtung, die wir da einschlagen oder nicht? Aber erstmal zu sagen, dass so ein vielleicht von Anfang an auch Unmutsgefühl oder negatives Gefühl jetzt was Schlechtes wäre, das würde ich gar nicht mitgehen, sondern da könnte ich mir eher vorstellen, dass das sogar was Konstruktives haben kann. Und übrigens interessanterweise, da ist die Forschung noch in den Kinderschuhen. Man muss vorsichtig sein mit der Interpretation. Aber es gibt Studien, wo Menschen, die gezielt gelangweilt wurden, ne? Also stell dir vor, Sarah, du sitzt in so einem Versuchsraum und kriegst jetzt irgendwie so einen Topf hingestellt, da sind grüne und rote Kügelchen drin. Und du wirst jetzt gebeten, sortier doch mal bitte alle grünen Kügelchen aus. Und wenn du damit fertig bist, schütten wir die einfach wieder rein, du musst das nochmal machen. Oder du musst auf so einen 90er-Jahre Windows-Bildschirmschoner starren, einfach 20 Minuten lang. Dass die Leute, die sowas machen müssen, danach in Kreativitätstests mehr besondere und kreativ eingestuftere Ideen haben, als die, die sich nicht gelangweilt haben. Insofern vielleicht sogar ein bisschen Hoffnung, dank Langeweile, die sich da anbahnt.
Das ist interessant. Ich habe aber eben auch gar nicht, ich wollte nicht sagen, dass ich davon ausgehe, dass das was Negatives ist. In Bezug darauf, ich frage es mich nur. Weil ich hätte eben gedacht, wenn sich... Ich habe ja eben schon Serie gesagt, ne? Und ich habe die Ampel ja auch schon mehrfach mit einer Soap verglichen, weil es eben es hatte alles so Seifenoper-Charakter. Und ich würde denken, naja, sowas gucken die Leute ja. Also vielleicht ist es auf irgendeine Art und Weise zumindest etwas, das dazu führt, dass sie sich dann doch irgendwie damit beschäftigen. Aber sie sind dann natürlich genervt. Und ich glaube auch, Menschen wollen ja durchaus kompetent regiert werden. Und das hatte eben nicht so richtig den Eindruck von Kompetenz in diesen ganzen ewigen Streitereien. Ne? Lassen wir mal kurz Schuldzuweisungen weg. Aber ne, das war schwierig, sagen wir mal, in dieser Koalition. Mhm. Und wer weiß, wie sich das da jetzt noch entwickelt, ne? Bei dieser schwarz-roten Koalition. Aber wenn wir jetzt mal ganz kurz ein Zukunftsszenario für die nächsten 4 Jahre durchspielen, in denen das halbwegs harmonisch abläuft, dann wäre ich, also so wirklich in den Tiefen meines Herzens, würde ich sagen, nee, komm, man muss um die beste Idee ringen, man darf politischen Streit natürlich auch auf offener Bühne austragen, mehr davon, weil das hat ja auch was von Transparenz, was viel zu wenig passiert sonst und so, ne? Und das macht Politik nachvollziehbar und ich bin ja auch, ich liebe ja Diskussionen, ich liebe auch bei Diskussionen zuzuhören. Also ich finde das eigentlich, aber ich bin ja auch ein Freak, also ne, deswegen, und ich habe das Gefühl, dass andere Menschen, die irgendwie, weiß ich nicht, anders drauf sind und ihr Leben im Griff haben oder wie auch immer, niemand hat sein Leben im Griff, aber das nur am Rande, dass andere Leute vielleicht auch in einem gewissen Punkt eigentlich nur ihre Ruhe wollen und wollen, dass unser Zusammenleben so verwaltet wird. Und da ist die Frage, weil wir haben ja wahnsinnig aufgebrachte Stimmung in diesem Land, nicht überall und man muss auch nicht so tun, als wäre das, ne, aber das ist vorhanden und das ist eine Gefahr, ob das nicht sozusagen entgegen meines Wesens, weil das zählt ja nur zu einem 84-Millionstel völlig zu Recht in diesem Land, etwas Gutes sein könnte, dass sich die Wogen mal so ein bisschen glätten.
Dass die Soap langweiliger wird, ne? Dass weniger
genau. Drama ist. Nur dann ist es eben auch so, also klar, wir haben eine repräsentative Demokratie, damit wir uns nicht jeden Tag mit jedem Detail des politischen Alltags beschäftigen müssen und wir auch diese Kompetenz nicht haben müssen. So, das ist ja völlig richtig, dafür ist es ja da. Aber zugleich funktioniert eine Demokratie ja eben nur, wenn die Leute schon irgendwie dabei bleiben und den Mächtigen, die sie gewählt haben oder die andere gewählt haben, auf die Finger gucken.
Ich glaube, es ist ein Zwiespalt, der auch ganz konkret in unserem Kopf stattfindet. Ich frage mal die Leute auf der Bühne so, weil da habe ich so den direktesten Draht. Was glaubt ihr eigentlich, warum wir ein Gehirn haben? So, und dann vielleicht das Naheliegendste wäre zum Denken, manche sagen auch sowas wie ja zum Fühlen, und das ist aber eigentlich alles falsch. Wir haben dieses Gehirn, um Vorhersagen zu machen. Du, wie ich, wie jeder andere Mensch auch, versucht durch dieses Leben zu kommen, und all das, was uns da dieses Hirn mitgibt an so Gefühlen wie Langeweile, aber auch natürlich Hoffnung, Liebeskummer, Freude, Lust und Angst, das macht unser Kopf, damit wir durch diese Welt kommen, damit wir wissen, wie wir mit diesen komplexen Strukturen, in denen wir leben, umgehen können. Also unser Hirn ist dafür da, vorherzusagen, was als nächstes eigentlich eine gute Reaktion für mich wäre. Und das geht natürlich einfacher, wenn ich genau weiß, was hier so gerade passiert. Ne? Also in gewohnten Gefilden, da muss ich nicht lang nachdenken, gehe ich nach links oder nach rechts. Ich weiß, wie mein Weg nach Hause funktioniert. Da kann mein Hirn einfach die Vorhersage machen, wo geht's jetzt lang. Sobald es komplizierter wird, sobald es schwieriger wird, wird der Kopf immer mehr gefordert. Und ich erzähle das deswegen, weil ich manchmal den Eindruck habe, dass sich viele, viele Leute in einer ja doch an vielen Stellen auch immer komplizierteren Welt, wo du das Gefühl hast, die Zusammenhänge sind komplexer, du brauchst viel Wissenschaft, um Klima zu verstehen, du brauchst gefühlt ein komplettes Anleitungsbuch, um zu checken, wie du deinen Drucker installierst in deinem Homeoffice, all sowas. Ne? Also es ist ja verdammt kompliziert, einfach zu leben. Und da dann zu sagen, hey, vielleicht wünschen sich manche diese Klarheit, wollen es ihrem Hirn wieder einfacher machen, wollen wieder schneller wissen, wie kann ich hier die nächste Vorhersage treffen in meinem Kopf, um zu verstehen, was mich hier durch den Alltag bringt, soll ich nach links oder rechts gehen? Und dass man dann so lechzt danach, dass starke Personen an der Spitze stehen und sagen, da geht's lang. Da habe ich manchmal den Eindruck, das erleben wir in so vielen Ländern, in so vielen Gesellschaften auf dieser Welt, und das scheint mir doch erstmal ein sehr menschliches Bedürfnis zu sein. Jetzt haben wir aber ja die Geschichte in Deutschland und die Erfahrungen aus der Vergangenheit, die uns doch hoffentlich allen auch was gelehrt haben und explizit ja bei uns eine Demokratie geschaffen, wo das eigentlich nicht vorgesehen ist. Dieser vermeintlich starke Kanzler, der jetzt vorne weggeht und macherhaft das eine nach dem anderen durchzieht, das ist bei uns eben nicht so wie in den USA oder in Frankreich, wo dann ein Präsident mal eben sagt, das sind jetzt die Zölle und that's it. Bei uns ist Streit und Diskutieren und Drama und Soap eigentlich mit vorhergesehen, mit eingeplant, mit beabsichtigt. Und ich glaube, das ist eben diese Gratwanderung, die wir brauchen. Wir brauchen einerseits für unseren Kopf Vorhersagbarkeit, Sicherheit, weil sonst drehen die Leute irgendwann durch und man kommt selber ja auch nicht mehr mit, fühlt sich nur noch überfordert und dann ist jedes Drama zu viel. Und gleichzeitig, genau wie du sagst, sehe ich auch einen Wert darin, dass transparent und ehrlich und auch öffentlich diskutiert und manchmal auch gestritten wird.
Ja, es ist halt anstrengend, ne?
Es ist also anstrengend. Es kostet Hirnkapazität, ja.
Ja, das stimmt. Ich finde nur erstaunlich, weil du gesagt hast, ne, das Gehirn, das will ja irgendwie auch ein bisschen eine Ansage, muss ich jetzt nach links oder nach rechts gehen, dass so viele Leute nach rechts gehen. Also allein der Zufall müsste doch schon. Naja, wo wir da bei nach rechts gehen sind übrigens, ich habe noch ein paar mehr.
Gewinner der Woche.
Ich habe einfach zweimal Gewinner der Woche mitgebracht diese Woche, weil es so viele gibt. Und ich glaube, die, die ich jetzt nenne, die freuen sich auch richtig, richtig darüber, dass sie sozusagen gewonnen haben. Es ist jetzt ein knappes Jahr her, da grölten ein paar offenbar im Herzen nach rechts abgebogene, würde ich mal sagen, in einer Bar auf Sylt, etwas sehr Interessantes, und zwar das hier.
Ausländer raus! Es reicht nicht aus, allein die Parole Ausländer rauszurufen, sondern es sind besondere Umstände dafür erforderlich. Etwa zum Beispiel, wenn so etwas im Rahmen eines rechten Aufmarsches geäußert wird, mit klassischen Hitlergruß verbunden, dann könnte man davon ausgehen, dass das dann volksverhetzend ist.
Genau, das ist die Begründung der Staatsanwaltschaft Flensburg dafür, dass das Verfahren eingestellt wurde gegen diejenigen, die in Anführungszeichen nur gegrölt haben. Es gab nur so einen Typ, der hat, naja, etwas gezeigt, das doch verdächtig nach Hitlergruß aussah. Und der muss irgendwie 2500 Euro an eine gemeinnützige Organisation zahlen. Aber ansonsten kann man jetzt sagen, Ausländer raus und Deutschland den Deutschen ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, sofern jetzt nicht...
Ich wollte gerade sagen, sofern es in einer Bar auf Sylt passiert. Ne?
Ja, sofern es in einer Bar
auf Sylt. Nicht als rechter Aufmarsch.
Genau, das ist auch ein bisschen die Frage, wie das, also wie man das, wie man rechte Aufmärsche definiert.
Ich würde und einfach bei rechten Aufmärschen jetzt immer so einen Wagen mitfahren lassen und laut Technomusik spielen und sagen, das ist kein rechter Aufmarsch, das ist hier so eine Art wandernde Bar.
Ja, und genau das werden sie natürlich auch tun. Aber was wird, wie stehst du zu diesem, ich glaube, ich kenne mich mit Jura nicht aus, aber ich glaube, es ist ja kein Urteil, aber das Verfahren wurde eingestellt. Wie stehst du dazu?
Also das müssen schlaue Juristinnen und Juristen bewerten, da kenne ich mich genau wie du mit Jura auch nicht aus. Ich finde viel interessanter, und das ist dann die Sicht, die mich ja umtreibt, jetzt wieder, wie gehen wir damit um? Was sagt das vielleicht auch über unser Land aus? Es wird so viel von diesem Rechtsruck gesprochen. Und ich habe letztens mit einem Professor von der Uni Bielefeld gedreht, Jonas Rees heißt der, der ist Konfliktforscher und beschäftigt sich viel mit Erinnerungskultur in Deutschland und auch mit unserem Umgang mit der Vergangenheit und entsprechend auch mit den Auswirkungen der Gegenwart. Und der sagt ganz klar, dieses Wort Rechtsruck ist eigentlich schon falsch, weil es ist ein Verschieben. Und da denke ich auch wieder sofort an unser Hirn, an unsere Psyche. Dieses von einem Tag auf den anderen ist alles anders, das geht unser Kopf nicht mit. Wir haben Gewohnheiten, wir haben unseren Trott. Und wenn ich immer nach links abgebogen bin, um nach Hause zu gehen, dann kennt das vielleicht jeder, der schon mal umgezogen ist. Man fährt irgendwie mal unkonzentriert mit dem Auto nach Hause und ist plötzlich den Weg zur alten Wohnung gefahren, weil man nicht nachgedacht hat. Und deswegen passieren solche Veränderungen eben nicht als Ruck, sondern Schritt für Schritt für Schritt. Dass es da nicht noch mehr Aufschrei gab, das ging dann durch die Medien, aber dann ist es wieder normal. Wir erinnern uns an die Korrektivrecherche, ne? Das war ja auch Anfang 2024, ist auch noch nicht so lange her. Da gab es riesenhafte Demonstrationen. Die Taz hat mal zusammengezählt, mehrere Millionen Leute in Deutschland auf den Straßen. Und plötzlich, ein paar Monate später, ist aber dieses Wort Remigration eins, was einfach so benutzt wird. Elon Musk stellt sich auf eine Bühne und macht irgendwie so eine Art Hitlergruß, nenne ich das jetzt mal. Und du hast das Gefühl, das ist ja mittlerweile normal. Und das ist eben dieses Verschieben. Und dann kann man sich jetzt fragen, ist dann da auf Sylt sowas zu singen, zu grölen, ist das jetzt ein Symptom davon oder ist das die Ursache, Teil der Ursache davon? Ich befürchte, dass das eine Art Kreislauf ist oder besser eine Spirale. Das geht Schrittchen für Schrittchen immer weiter, steigert sich immer weiter, was sagbar ist, was normal ist, was in die Mitte der Gesellschaft kommt. Und man muss ja auch auf sich selber dabei achten, dass man plötzlich nicht anfängt, ja, das muss ja aber wirklich jetzt mal diskutiert werden. Oder das muss man jetzt ja aber wirklich mal sagen. Oder das geht ja wirklich ja alles zu weit mit den Kräften, die sich da dagegen stellen. Ich habe da in meinem Umfeld aber auch bei mir selber, wenn ich an queere Freundinnen und Freunde von mir denke, wenn ich an jüdische Freundinnen und Freunde von mir denke, aber auch ganz konkret ich als weißer, deutscher, heterosexueller Cis-Mann, der irgendwie gar keiner Minderheit angehört, ich fühle ganz, ganz viel Angst und ganz, ganz viel Sorge und habe so dieses Gefühl, es gibt ja dieses Bild, weißt du, vom Frosch, den man in so einen Topf schmeißt. Ja, ja, genau. Wenn das Wasser kocht, dann springt der sofort wieder raus. Aber wenn du den reinsetzt und das Wasser langsam immer heißer machst, bleibt der drin sitzen, weil er es nicht checkt. Das ist wissenschaftlich nicht korrekt, das Bild, aber es passt hier, glaube ich, ganz gut zu dem, was gerade passiert. Nicht,
aber es ist ein cooles Bild.
Nicht. Es ist ein gutes Bild und ich habe echt das Gefühl, ey Leute, wir also jetzt auch nochmal mit so einem Urteil nochmal, das ist hier eine juristische Frage, aber was das Signal ist und was von diesem Video ausging und was, da werden ja auch ganz viele da gesessen haben und gefeixt haben, ja, ist bei uns genauso oder ha, endlich, ne, ja, jetzt wurden die halt gefilmt, blöd gelaufen, aber genauso sind unsere Partys und das macht mir Angst und wenn ich das darf, noch kurz da den Schluss zu den Gefühlen von davor, über die wir schon gesprochen haben, Langeweile zum Beispiel zu schließen, auch da muss man sagen, vielleicht ist das gar nicht schlecht, dass mir das Angst macht. So unangenehm dieses Gefühl Angst ist, es gibt wenig, was Menschen schneller und mehr aktiviert, etwas zu tun, sich zu wehren, als Angst. Mhm. Wie geht's dir denn? Bist du da dann, wenn du sowas hörst, wenn du so ein Video siehst, dass du dann sagst, ja, more of the same und jetzt hat mal einer draufgehalten und jetzt ist es halt der Skandal, aber es passiert ja permanent. Es war ja bei diesem Gigi D'Agostino-Lied, was man da hört, was ich übrigens eigentlich liebe. Ich liebe dieses Lied, ich habe es auf Partys, finde ich total geil, wenn das dann irgendwann so um 0.30 Uhr eingespielt wird, wo man jetzt ja immer mit so einem Geschmack daneben steht und denkt, ach du Schande. Das war ja auf vielen Partys, gab ja danach noch mehr solcher Videos. Wie fühlt sich das für dich an?
Also erstmal sollte man sich nicht seine Lieder klauen lassen, glaube ich.
Ja,
das heißt,
wir singen das weiter.
Genau.
L'amour toujours.
Und also ich finde es schwierig, weil ich habe ja gesagt, ich habe von Jura keine Ahnung, was mich nicht daran hindern muss, mir eine unfundierte Meinung darüber zu bilden. Nein, aber ich finde, erstmal finde ich es sehr gut und sehr wichtig, dass Gerichte in Deutschland die Neigung haben, zugunsten der Meinungsfreiheit zu entscheiden. Ne? Weil die Meinungsfreiheit so wahnsinnig wichtig ist, dass das schon ganz gut ist, dass die wirklich hochgehalten wird. Und bei diesem Fall bin ich natürlich nicht, ich bin ja nicht neutral. Also ich finde es natürlich total blöd, wenn man jetzt den Nazis ihre Hymnen erlaubt. Ne? Natürlich finde ich das blöd. Ich hätte gerne, dass das nicht so ist. Ich finde es aber zugleich selbstverständlich richtig, dass Gerichte nicht aktivistisch sind, so, ne? Sondern dass sie einfach so schauen. Nur ist es so, dass ich es in dem Fall nicht so richtig verstehe. Also die sagen ja, dass weder der Inhalt der Parolen noch die Gesamtumstände den zweifelsfreien Rückschluss zuließen, dass gegen Ausländer eine aggressive Missachtung und Feindschaften der Bevölkerung erzeugt oder gesteigert werden sollten. Weil nur dann wäre es Volksverhetzung und die Situation wäre genau anders, wenn es jetzt ein rechtsextremer Aufmarsch wäre oder wenn irgendwie, es wurde schon mal anders geurteilt, als dann auch wirklich viele Menschen mit Migrationshintergrund irgendwo anwesend waren und so. Ne? Nur es erschließt sich mir logisch gar nicht, weil das, was die da rufen, Ausländer raus und Deutschland den Deutschen, das ist ja gar keine Meinungsäußerung, das ist ja eine Forderung. Das ist ja eine Ausländer raus, eine Forderung. Ausländer sollen alle raus. Und warum fordern die das? Aus reiner Menschenverachtung. Weil es gibt ja keinen anderen Grund. Ne? Es gibt ja keine andere Begründung, alle Ausländer aus Deutschland rauswerfen zu wollen, außer dass man die verachtet als Menschen. Also es gibt ja kein Argument sonst. Und was ich mich dann so ein bisschen frage, ist, warum, also würden die denn die Umsetzung dieser Forderung erlauben? Hoffentlich nicht. Ne? Dann würde wahrscheinlich auch jedes Gericht sagen, das ist ja völlig absurd, das geht ja nicht. Das ist ja so. Also warum ist die Forderung denn dann nicht volksverhetzend? Erschließt sich mir nicht ganz.
Ich ein Gedanke dazu.
Und wobei, ja, sag ruhig erstmal. Also mir ist schon klar, dass die Forderung und die Umsetzung
kennst,
was Unterschiedliches ist.
Nee, das ist klar. Genau, aber weißt du, als wir so 16 waren, da bei uns auf dem Schulhof, so, boah, ist das schwul. Boah, ist das gay. Weißt du, so solche Ausdrucksweisen. Und auch, ich habe sie jetzt nicht im Ohr, ehrlich gesagt, aber gab es garantiert auch so ausländerfeindliche Sachen, irgendwas gegen Türken oder sowas. Ich bin in Solingen groß geworden, das ist ja auch eine Stadt mit einer diesbezüglich sehr besonderen Geschichte. Das war so, das gab es immer wieder. Und so falsch das immer schon war und so falsch das auch damals war, denke ich, dass man schon so unterscheidet zwischen, okay, da setzt sich jetzt ein rechter Mob zusammen, zeigt einen Hitlergruß und zeigt eine Aggression vielleicht gegen gegenüberstehende Menschen mit Migrationsgeschichte, dass das nochmal irgendwie was anderes sein soll als jetzt so eine Schulhofsdummheit oder dass man irgendwie so irgendwelche homophoben Sachen, ausländerfeindlichen Sachen, furchtbare Dinge irgendwie so jugendlich, von mir aus auch in so einem Partykontext sagt. Ich glaube, das passiert ganz, ganz viel. Der Punkt ist aber doch, wie gucke ich in so einem zweiten Schritt da drauf? Ist das dann was, wovon ich ein Video mache, was ich hochlade, wo ich stolz bin, wo ich sage, hey, guck mal hier, das müssten wir noch viel mehr sehen? Oder ist das etwas, wo, wenn ich merke, dass das rauskommt, wenn ich da vielleicht nachher mit einer gewissen Zeit nochmal drauf gucke und sage, das war eine jugendliche Dummheit und sowas ist dann vielleicht auch, um irgendwie so ein bisschen Rebellentum zu zeigen und eigentlich aber im Kern falsch, dann wäre das für mich was anderes. Und das ist das, was ich mich hierbei frage. Schämt sich da irgendwer für? Meinst du, die da dabei waren, schämen sich im Nachgang dafür?
Das weiß ich nicht. Ich vermute es nicht. Weil ich glaube, also das ist ja jetzt eben auch nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass du alt bist, ne? Aber es ist ja auch schon ungefähr 3 Jahre her, dass du 16 warst. Ja. Und die waren ja auch gar nicht 16, ne?
Nee, und total.
In der heutigen, also ich meine, okay, damals gab es auch Rassismus, so soll es jetzt nicht klingen, aber ich finde einfach.
Man ist weiter, hoffentlich.
Die wissen, also die werden ja gewusst haben, was sie da rufen. Und ich weiß nicht, also du könntest mir so viel Alkohol geben, wie du tragen kannst, und du würdest mich wahrscheinlich nicht dazu kriegen, mit dieser Fröhlichkeit das zu rufen. Also, weißt du, ich finde es irgendwie logisch und stimmig, klar, wenn dann da Menschen anwesend sind, die sozusagen beleidigt werden, wenn dann auch irgendwie sozusagen versucht wird, eine Situation eskalieren zu lassen und so, dass das nochmal eine andere Situation ist. Aber was im Grunde auch ein Gericht sehen könnte, ist, dass, ich sage es jetzt mal ganz blöd, aber die Nazis von heute sehen anders aus als die von früher. Ja. Und die tragen nicht alle Springerstiefel und die marschieren nicht im Gleichschritt über die Straßen. Ja. Das tun sie zum Teil auch. Aber manchmal feiern sie auch einfach in einer Bar auf Sylt. Das ist einfach so.
Und, ganz genau.
Und das ist, ganz also genau. Das schließt an das, was du eben gesagt hast, also was du beschrieben hast, war ja diese Normalisierung, ne? Dieses Verschieben. Was ist normal? Was nehmen wir dann noch hin? Und wann regen wir uns überhaupt noch auf? Und du hast, glaube ich, zwischendurch einmal kurz gefragt. Jetzt antworte ich darauf. Ich bin ja sehr für Empörung, also nicht für kopflose Empörung, nicht für draufhauen, obwohl man Fakten nicht kennt. Das meine ich damit nicht. Aber ich bin sehr dafür, dass wir wach bleiben und dass wir nicht zulassen, dass wir empörungsmüde werden bei Dingen, die eigentlich empörenswert sind. Ja. Und das ist wahnsinnig schwierig. Und das ist Teil der Taktik natürlich auch, ne? Die Wiederholung und dieses graduelle Schlimmerwerden, sodass eben nie der große Aufschrei kommt. Und auch, du hast eben diese großen Demos erwähnt, die vor, naja, einem Jahr und 3-4 Monaten waren, als diese AfD-Potsdam-Geschichte rauskam. Die waren riesengroß. Und relativ genau ein Jahr später, als Friedrich Merz dachte, es ist vielleicht eine gute Idee, mal so einen Antrag mit AfD-Stimmen durchzubringen, obwohl er vorher gesagt hat, sowas geht nicht. Das hat ja auch zu sehr viel Empörung geführt, aber die Empörung war schon kleiner. Und ich glaube.
Viel kleiner.
Ja, und ich glaube, und das ist jetzt einfach nur eine Einschätzung, aber ich glaube, wenn das ein Jahr vorher nicht gewesen wäre, dann wären vielleicht die Massendemos gekommen. Aber jede Wiederholung bringt eine Ermüdung mit sich. Und ich bin sehr dafür, dass wir das nicht, ne, dass wir uns dessen bewusst sind und das sozusagen in uns selbst nicht zulassen, auch wenn es anstrengend ist. Aber so ist das nun mal, wenn man etwas sehr Wertvolles verteidigen muss. Und es ist total. In dem Fall unsere Demokratie. Und deswegen finde ich, also wenn man doch diese Normalisierung beobachtet und wenn man sieht, dass die Stimmungsmache und der Hass und die Menschenverachtung eben zum Teil auch einfach andere Kleider trägt heute, dann finde ich es, ja, sagen wir mal, ich finde es jetzt nicht so eindeutig und fände es aus oder würde denken, dass es auch aus Gerichtssicht nicht so eindeutig ist, was jetzt wie gefährlich und was jetzt wie falsch ist. Dass Kontext einen Einfluss darauf hat, wie schlimm Worte wiegen, das ist völlig richtig. Ich sehe aber nicht, dass die Normalisierung dieser Worte etwas weniger Schlimmes ist, als wenn das wirklich am rechten Rand, der auch als solcher visuell identifizierbar ist, passiert. Weißt du?
Ja, das ist das, was ich eben meinte. Ich hoffe, dass das auch klar geworden ist. Dieses, du sitzt dann da und sagst vielleicht sowas, das würde mir auch unter egal wie viel Alkohol nicht passieren, weil ich es einfach auch nicht denke, aber in dem Moment, wo dann so ein Video hochgeladen wird, wo du dich dann noch da so hinstellst und der auch so ein Gefühl, so eine Art Stolz und ist mir doch egal oder noch nicht mal das, sondern einfach, jo, jetzt hier sind wir unter uns oder wir filmen uns dabei und teilen sogar im Netz, sind wir eigentlich unter allen. Das dann so rauszuhauen, das war das, was mich da eigentlich so dran schockiert hat. Ach, was heißt schockiert? Das ist ja, wie du sagst, es ist Schritt für Schritt. Man gewöhnt sich ja furchtbarerweise, sonst wird ja alles normaler. So, aber das war das, wo ich so dachte, wenn du selbst auf so einer zweiten Ebene dann nicht sagst, boah, shit, ey, das war echt falsch und das war Mist in meinem Kopf und da müsste ich jetzt mal sagen, das hätte ich so nicht machen sollen mit diesem Video, sondern wenn es einfach so stehen bleibt, dann denke ich mir, oh mein Gott, wo sind wir hier angekommen und was ist halt auch die Botschaft, die da rausgeht? Ja, wenn jetzt okay ist, sowas auf solchen Partys so zu machen. Und wenn das jetzt passiert und dann quasi aus der Juristerei so der offizielle Eindruck entstehen könnte, ja, das ist ja okay, wenn man solche Sätze brüllt oder solche Parolen da raushaut. Ich glaube, das ist das Problem.
Ja.
Und dann sind wir wieder ein Schrittchen weiter, wo dann die Empörung, die du jetzt bräuchtest, um dich dagegen weiterhin auf der Langstrecke zu wehren, einfach nochmal mehr Kraft kostet. Und das ist das, wo man vielleicht an einigen Stellen auch so eine Resignation feststellt. Ne? Ich habe ein Interview gelesen von einem Forscher, der gesagt hat, nach diesen riesen Demonstrationen, nach der Korrektivrecherche, gab es danach an ganz vielen Stellen Resignation, weil dann doch nichts passiert und weil es doch einfach so weitergeht und weil die Weidel sich auf die Bühne stellt und sagt, und wenn es Remigration heißen muss, dann muss es halt Remigration heißen. Und wenn die Brandmauer, von der da ja noch so viele sprachen und die so viele gefordert haben, da wurden ja ganz viele Schilder hochgehalten, wir sind die Brandmauer und wir stehen hier und keinen Schritt weiter zu euch Richtung rechts. Und dann, wie du sagst, gibt es plötzlich diesen Antrag, der zusammen mit der AfD abgestimmt wird und die Empörung ist schon weniger da, weil die Resignation vielleicht größer wird, die Kraft nicht mehr da ist.
Ja, aber wir lassen die Resignation ja nicht zu. Du hast es eben schon gesagt, die große Frage ist das, wir haben über diesen Vorfall in Sylt gesprochen, ist es jetzt Folge oder Ursache von etwas? Und du hast gesagt, das ist wahrscheinlich ein Kreislauf. Ich glaube auch, so ist es, ne? Es ist Ursache und Folge zugleich. Ich finde aber eigentlich so zum Abschluss den Gedanken ganz schön, dass sie sich vielleicht an irgendeinem Punkt tatsächlich dafür schämen. Vielleicht haben sie es nicht am Tag danach gemacht, ne? Vielleicht gibt es aber, vielleicht ist der Moment auch noch nicht gekommen. Also das ist für uns als Gesamtgesellschaft dann gar nicht so relevant, ob genau diese paar Personen sich schämen, aber weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja, ich hoffe ja immer so auf so einen Moment der Erkenntnis, in dem man denkt, ja, das war jetzt vielleicht auch ein bisschen Kacke.
Ne? Ja.
Also, ja. Das muss man schon irgendwie hoffen. Aber es bleibt dabei, also ein Gerichtsurteil oder das Einstellen eines Verfahrens bedeutet ja erstmal nicht, dass das moralisch richtig ist. Ne? Und die Rechten werden feiern, so ist es. Sie werden das mit Sicherheit jetzt noch viel mehr. Vielleicht hören sie jetzt auf damit, weil es nicht mehr verboten ist. Haha. Nee, aber ne, die werden das wahrscheinlich noch viel mehr singen und du wirst große Mühe haben, dieses Lied für dich zu bewahren und es richtig zu singen, ohne den falschen Text im Kopf zu haben. Aber es ist ja nicht so, als hätte das Gericht gesagt, ja, hey, super, ihr habt recht, Ausländer raus, sondern die haben nur gesagt, es ist unter den Umständen in diesem Kontext von der Meinungsfreiheit gedeckt. Man darf halt auch einfach Arschlochmeinungen haben in Deutschland. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Ist ein bisschen schade, dass es so viele davon gibt. Aber ne?
Ja, und so. Das ist ein bisschen schade, wenn dann immer mehr meinen, dass solche Arschlochmeinungen irgendwie gar nicht so arschig sind.
Ja, daran müssen wir arbeiten.
So.
Das schaffen wir. Hey, guck mal, wir beenden diesen Podcast mit einem Arbeitsauftrag. Das ist doch wunderschön. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz durch, denn wir haben ja noch das hier.
Eine letzte Frage.
Das ist meine Lieblingsrubrik. Darin stelle ich dir eine Frage und du stellst mir eine Frage und du darfst entscheiden, wer von uns anfängt.
Ich habe sogar heute was mitgebracht.
Oha.
Für dich. Ja, und da habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass du meine Einschätzung teilst, dass das vielleicht ganz gut zum Schluss wäre. Deswegen würde ich dir einfach den Vortritt lassen.
Ah, okay, ich verstehe. Puh. Ich stelle dir eine Frage, die ich tatsächlich schon mal jemandem gestellt habe, aber ich finde es bei dir ganz interessant, weil du ja eine, sagen wir mal, ganz spannende Art hattest, in der Öffentlichkeit zu landen. Was wäre denn sonst passiert? Was hättest du denn sonst gemacht, wenn du nicht in der Öffentlichkeit gelandet wärst?
Also ich bin
vielleicht musst du es kurz erzählen.
Doppellehrerkind und muss dann vielleicht kurz ein bisschen erzählen, was eigentlich mein Weg war. Nämlich als Doppellehrerkind natürlich einen seriösen Beruf ergreifen. Ich dachte immer, ich gehe vor allem in die Wirtschaftspsychologie und wollte dann bei einer Unternehmensberatung anfangen. Das war damals in meinem Kopf ein ganz schlauer Weg, weil man da viel und schnell lernt. Und das habe ich auch in einem Praktikum dort getan, habe dann sogar einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und dann, aber weil ich immer schon selbstständig war und immer schon als Student so Studi-Partys organisiert habe, wollte ich irgendwann ein besonderes Event machen, nämlich eine Techno-Party auf einem Boot hier in Münster, wo ich wohne, auf dem Dortmund-Ems-Kanal. Und es gab kein Boot, keiner wollte mir das vermieten. Heute weiß ich wieso. Und es war klar, ich muss selber Geld ranholen, um so ein Boot zu kaufen, und bin dann zu Weltmillionär, zu Günther Jauch gegangen und habe 3 Monate lang im Sommer während meiner Promotion, als nichts zu tun war, wirklich jeden Tag, 7 Tage die Woche, 10 Stunden für Wer wird Millionär diese Fragen gelernt oder Allgemeinwissen gelernt. Bin dann auf den Stuhl tatsächlich gekommen und jetzt, da frag mich nicht wie, es gehört glaube ich 80% Glück dazu, wahrscheinlich 10% gute Chemie mit dem Jauch und die letzten 10% waren dann irgendwie angelesenes Wissen. Es hat geklappt, ich habe da diese Millionen gewonnen, was natürlich völlig absurd ist, mit 26 eine Million Euro netto von RTL überwiesen zu bekommen, und habe dann zum Glück diesen Vertrag bei dieser Unternehmensberatung gekündigt, habe aus mir heraus, aus meinem WG-Zimmer, wo ich damals gewohnt habe, das ein erstes Buch über Psychologie geschrieben, und dann hat sich ein Künstlermanagement, wie das so heißt, bei mir gemeldet und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, damit auf Lesereise zu gehen, um mehr zu machen. Ich habe gesagt, nee, ich habe keine Zeit, ich mache ja meine Forschung noch für die Dissertation fertig und überhaupt Bühne und so, und meine Eltern, Lehrereltern, ich war so sehr auf Sicherheit bedacht, weißt du, gar nicht auf so eine künstlerische Bühnen-, Podcast-, Buch-, Lebenswegskarriere. Und dann kam alles anders und dann habe ich das halt zum Glück mich getraut und ich befürchte, ich wäre erstmal ein paar Jahre zu einer Unternehmensberatung gegangen und dann hätte ich hoffentlich früh verstanden, dass das wahrscheinlich gar nicht so toll ist, wie man erstmal denkt als Anfang 20-Jähriger, und hätte dann bestimmt was anderes gemacht. Aber was, das kann ich nicht sagen, und das ist irgendwie auch das Schöne am Leben. Ich werde das öfter gefragt, was wäre denn sonst aus dir geworden? Man hat ja nur dieses eine und so kann ich das nicht abgleichen, wie es sonst gewesen wäre. Das bleibt in der Matrix und ich genieße das sehr mit großer Freude, was ich machen darf jeden Tag aufs Neue, und freue mich einfach, das ist vielleicht auch noch was, weil das schließt dann jetzt auch an die Frage an, die ich dir stellen möchte, was mir total Hoffnung macht, immer wenn ich in diesen Hallen stehe und da einfach zum Teil tausende Leute kommen und ich dann aus der Wissenschaft erzähle, aus der Psychologie erzähle und den Leuten sage, aber dass ihr hier seid, ne, in Zeiten, wo so viel geschwurbelt wird, wo Leute unter Aluhüten sich in Verschwörungstheorien reinsteigern, wo die Wissenschaft mit Füßen getreten wird, wo die mit den einfachen Antworten überall an Zuspruch gewinnen, dass ihr hier hinkommt, weil ihr da keinen Bock drauf habt, weil ihr Lust habt, dass das, was man erzählt, mit Quellen belegt wird, dass man mal um eine Ecke mehr denkt, dass man sich ein kompliziertes Thema auch kompliziert angucken kann, wenn man es auch dann einfach runterbricht. Das macht mir Hoffnung. Und da gibt es meistens so einen Applaus in der ganzen Halle und du merkst, wie es die Leute ergreift, weil sie sehen, wir sind nicht alleine. Und wir haben ja gerade eben vom Arbeitsauftrag gesprochen. Ich glaube, dass man sich immer wieder auch mal dran erinnert, ey, es sind auch verdammt viele Leute auf die Straße gegangen, und ich glaube da noch lange nicht dran, dass wir hier irgendwas verloren haben, sondern wir müssen uns wehren, wir müssen eine Demokratie, ein Zusammensein, auch eine Meinungsfreiheit irgendwie verteidigen. Und das macht mir dann immer wieder Hoffnung. So.
Ist jetzt ein bisschen schade, dass du mir noch eine Frage stellst, weil das war so ein schönes Abschlusswort.
Oh, ja, aber ich habe noch ein viel, viel schöneres, weil das kommt von einer Frau, die mich so begeistert, so fasziniert hat. Ich durfte die kennenlernen, aber ich stelle dir ja erstmal die Frage und dann bin ich sehr, sehr gespannt, was du sagst. Nämlich, was macht dir denn Hoffnung in all diesen düsteren, schwierigen, turbulenten Zeiten, wo man natürlich auch lacht, wo es auch gute Momente gibt. Ich gucke gerade raus, es scheint die Sonne, ich habe den Frankreich-Urlaub noch im Nacken. Aber was macht dir zurzeit Hoffnung?
Ist lustig. Ich glaube, ich bin das vor kurzem schon gefragt worden. War das ein Podcast? Ich weiß es nicht.
Guck, wenn du es nicht mehr weißt, dann
also sollte,
das wäre jetzt schön, wenn es hier war und jemand würde vergleichen, was du damals gesagt hast,
und
du sagst
genau.
Jetzt was ganz anderes.
Ich so, nichts, es ist vorbei, es sind 3 Wochen vergangen und jetzt gar nichts mehr.
Also meine Horrorvorstellung ist, irgendwer sich so alte Podcast-Folgen von unserem Podcast anhört und dann so sagt, hier, du hast aber ganz anders mal gesagt vor 3 Jahren.
Ja, genau. Nee, es ist möglich, dass ich glaube nicht, dass ich mir jetzt widerspreche, aber es ist möglich, dass ich mich wiederhole, was natürlich auch super nervig
ist. Es unterstreicht das, was du sagst.
Ja, wer weiß. Also ich glaube, Was mir Hoffnung macht, sind ja immer direkte Begegnungen mit Menschen. Das ist ein bisschen das, was du von Auftritten beschrieben hast. Das habe ich natürlich auch. Wobei ich da fast immer, also ich freue mich immer total über Menschen, die da hinkommen. Ich denke immer so, wie absurd, ne? Dass Leute das machen, obwohl sie ja gerade alles andere auf der Welt auch tun könnten. Und dann kommen die da hin und lassen sich was erzählen von mir. Und das finde ich immer sehr schön. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, aber auch, was natürlich auch Symptom ist von all diesen Filterblasen, in denen wir so leben, und was auch irgendwie verständlich ist, weil man ja logischerweise nicht so gerne Geld ausgibt für Leute, die man nicht mag, ist, dass dann natürlich wirklich auch viele Leute sitzen, die die Welt sehr ähnlich sehen wie ich, ne? Und vielleicht politisch auch sehr ähnlich sehen. Und ich würde ja eigentlich gerne noch mehr mit den Menschen in Kontakt kommen, die sie anders sehen. Bei meiner Fernsehsendung mache ich es ja immer so, dass ich Leute ins Publikum einlade, die explizit, die die Welt anders sehen, und den Freikarten gebe. Ich habe überlegt, das muss ich live unbedingt auch mal machen. Aber trotz allem ist diese direkte Begegnung, und es ist so absurd, weil es ja früher eigentlich fast nur direkte Begegnungen gab, und jetzt habe ich so das Gefühl, naja, wenn man sich so mit Politik beschäftigt, dann beschäftigt man sich ja häufig mit einfach großen Menschenmengen, und man beschäftigt sich mit ihnen über die politische Diskussion oder über die gesellschaftliche Debatte, über die mediale Debatte auch sehr gerne. Und da kann man tatsächlich, ja, ich würde gar nicht sagen, so sehr am Weltgeschehen verzweifeln. Ich verzweifle auch manchmal am Weltgeschehen, aber woran ich viel mehr verzweifle, sind die Menschen, ne? Die Entscheidungen der Menschen, die Wahlentscheidungen von Menschen, ne? dass sie diese Dinge dann eben glauben, obwohl sie so leicht widerlegbar sind. Ne? Dann denkt man immer, ich würde die Menschheit gerne mal so ein bisschen schütteln und sagen, jetzt, ne? Und wenn man dann aber Menschen direkt trifft, dann ist es meist einfach gar nicht so schlimm. Und auch Menschen, die jetzt nicht unbedingt zu Auftritten kommen und das, die dann sowieso ja, ne, wo wir uns dann so ein bisschen in unseren Meinungen ja auch manchmal bestätigen, was auch toll sein kann, um Kraft zu geben, aber was immer noch auch Teil des Problems ist, sondern Menschen, die man irgendwo trifft und wo ich dann auch manchmal merke, ah ja, okay, jetzt fängt da jemand an, so ein bisschen Sachen zu sagen, die ich sehr rechts finde und so. Und das führt aber nicht immer, also das hat bisher noch kein einziges Mal dazu geführt, dass wir uns die Köpfe eingeschlagen haben, ne? Sondern das führt im besten Fall am Ende doch zu einem Verständnis. Und ich glaube, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch und hach, ne? Aber diese direkte, ja, danke.
Nee, aber, ich finde, das klingt schön. Ich bin davon ein Stück weit auch ergriffen, weil ich das total schön finde, was du sagst. Dieses miteinander sprechen und dieses Verstehen wollen. Das heißt ja nicht, dass ich zwingend Verständnis habe.
Das funktioniert nicht so immer. Und es ist auch, ich erwische mich ja auch dabei, sorry, ich komme ein bisschen vom Thema Hoffnung ab, ne, aber ich erwische mich ja auch manchmal dabei, wenn ich mit Leuten rede und es dann so ins Politische geht und dann jemand sowas sagt, so ein Schlagwort reicht ja manchmal schon, ne?
Ja.
Wo man denkt, dass man so ganz schnell denkt, ach, so einer ist das. Und daher muss man, glaube ich, aufpassen, weil das ist ja nie so einer. Es sind ja alles verschiedene Menschen und ich komme gerade so ein bisschen ins Pathos rein, es tut mir sehr leid. Aber also wenn du fragst, was mir Hoffnung gibt, dann sind es nette Menschen, die nicht unbedingt meiner Meinung sein müssen, aber nette Menschen, denen ich begegne.
Ja, das kann ich, deswegen meine ich, finde das gar nicht so viel zu pathetisch, sondern kann da sehr, sehr mitfühlen. Und einer, der ich dann jetzt das letzte Wort geben wollen würde, das natürlich du hier in deinem Podcast haben sollst, aber das zumindest von meiner Warte aus das letzte Wort wäre, ist eine Frau, die mich da total inspiriert hat. Ein sehr, sehr netter Mensch, den ich treffen durfte vor ein paar Jahren, Margot Friedländer. Eine große, tolle Deutsche für mich, die mittlerweile ja über 100 ist, 130, glaube ich. Und vielleicht ganz kurz im Hintergrund für die sie nicht kennen, die verliert ihre Familie, die im Konzentrationslager umgebracht werden. Sie ist Jüdin und kämpft sich in Berlin durch im Untergrund, wird dann aber irgendwann verraten und kommt selber ins Konzentrationslager und wird also erfahren, die Nazis haben ihre Mutter, ihren Bruder umgebracht. Und als ich dann diese Frau Jahre, Jahre später in Berlin in ihrer Wohnung treffe, da war für mich so, ja, was für ein Mensch wird da vor mir stehen, weißt du, wenn du das alles erleben musstest und jetzt komme ich, der Enkel der Generation, die das damals zu verantworten hatte und stehe da und die macht mir die Tür auf und was für ein Mensch steht da vor mir, ist die jetzt irgendwie verbittert, ist die voller Wut, voller Ablehnung und genau das Gegenteil ist der Fall, die strahlt eine Dankbarkeit aus, eine Zuversicht und auch eben eine Hoffnung, ey Leute, wir müssen hier was tun, das mich so angesteckt hat, das mich so, ja, das mir so die Gänsehaut gegeben hat. Und die hat mir eine Botschaft mitgegeben, die würde ich einfach einspielen.
Für mich ist es wichtig, es zu machen, denn es ist für euch, was war, war, können wir nicht mehr ändern. Aber es darf nie wieder geschehen. Und ihr müsst dafür sorgen, denn ich will nicht, dass einer von euch jemals mit so etwas konfrontiert wird, was wir erleben mussten. Und trotzdem, ich liebe Menschen und ich denke doch immer, dass in jedem Menschen etwas, irgendetwas Gutes ist.
Das macht doch Hoffnung, oder?
Das macht Hoffnung. Das war Bosettis Woche für heute. Ihr dürft uns sehr gerne eine Mail schreiben, wenn ihr diese Folge mochtet, an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft uns sehr gerne keine Mail schreiben, wenn ihr diese Folge nicht mochtet. Ihr dürft diesen Podcast abonnieren. In 2 Wochen, am 16. Mai, kommt die nächste Folge. Dann ist Ralf Schmitz zu Gast. Das wird bestimmt sehr lustig. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich auch andere Podcasts hören. Zum Beispiel könnt ihr mal bei 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen reinhören. Darin stellen sich die Hosts, die Podcast-Hosts, die Frage, was die aktuellen Nachrichten konkret für unseren Alltag bedeuten. Also wie sicher leben wir in Deutschland? Warum ist vieles so teuer geworden, dass man am Monatsende im Minus landet? Sind E-Autos wirklich die Zukunft? 15 Minuten gibt es von Montag bis Freitag immer ab 6 Uhr in der ARD Audiothek. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war's für heute. Ich musste leider nach dem Abschlusswort noch ein Mini-Abschlusswort anfügen. Aber wir erinnern uns vielleicht am Ende dieser Folge viel mehr an die Worte von Margot Friedländer. Vielen Dank, dass du da warst, Leon.
Danke, Sarah. Und ich mache jetzt mal ein Fenster auf, damit ich hier nicht vom Stuhl noch kippe. Ich habe es ja geschafft. Vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Alles Gute.
Bis bald. Dir auch. Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.